Der Titel dieser Predigt ist Hier bin ich. Dort, wo das ungestüme Meer aufgewühlt wird von gewaltigen Stürmen, da kommt ja manches hervor, das man sonst nie zu Gesicht bekommen würde. Und so ist es auch in unserer Seele. Schreckliches schäumt da hoch, wenn die Stürme kommen. Manch Fürchterliches, manch Gefürchtetes. Dinge, die man vielleicht seit jeher gescheut hat, die werden auf einmal deutlich sichtbar, werden greifbar und verschwinden auch wieder eine Zeit lang. Dinge, deren beklemmende Kenntnis sich wie eine hässliche Narbe in unsere Erinnerung hineinfrisst, die werden ungewollt ans Tageslicht befördert, unerwünscht und doch so real, dazu noch langlebig und fruchtbar wie von Schlamm überschwemmte Erde, wie erstarrendes Vulkangestein. Aber mitsamt dem ganzen hochgespülten Unflat an Gedanken, Gelüsten, Ängsten und Stimmungen kommen durch die Stürme Gottes auch wertvolle Perlen mit hervor. Seine Perlen, von denen niemand vorher weiß, auch das eigene Herz nicht, dass sie schon auf dem Grund unseres Herzens schlummerten, vor Zeiten bereits eingelegt von Gott, als das Glaubensleben begann. Und nun bringen seine Stürme sie herauf, glänzend geschliffen von den finsteren, schäumenden Wogen tiefer Drangsal. Und seine genau die schönsten Herzensgedanken dargewiegt wurden, die tiefsinnigsten Worte, die edelsten und heilsamsten Taten der Gläubigen durch die stürmische Drangsal und Trübsal. Nehmen wir doch einmal die schönsten Worte der Psalmisten und der Propheten. Im Alten Testament legen wir die Perlen aus den Lehrbriefen des Paulus daneben und fügen wir dem noch die bewegendsten Worte eines Hebich, eines Binde, eines Lohmann, eines Börtschen dazu, dann erkennen wir bald, wie, wodurch und zu welcher Zeit, unter welchen Umständen alle diese Perlen heraufgebracht worden sind. Was wir finden, ist ein gemeinsamer Nenner, es sind die gottgegebenen Stürme, der Drangsal in unserem Leben. Nicht, dass wir das gottgehauchte Wort der Bibel mit dem Sehnen und Seufzen gläubiger Menschen gleichsetzen wollen, aber es durchweht doch alles ein und derselbe Sturm. Die beteiligten Herzen werden von ihm durchweht und er bringt ans Licht, was in deren Tiefe von Gott schon gelegt ist. In der tiefsten Drangsal lernt man ja erst diese Perlen kennen, in furchtbarsten Anfechtungen, dort wo Gott ein Opfer nach dem anderen fordert. Dort ist es dann auch vorbei mit unserem Sonntagschristentum, Gott sei Dank. Denn dort und nur dort entfaltet sich der innere Mensch, von dem es heißt, dass er erneuert wird, Tag für Tag, von Gott in heiliger Stille, in williger Ergebung, in glaubensvoller Freudigkeit und vor dem allen kann man sich in den geruhsamen Tagen des nur Mitlaufens und Berieselnlassens bloß schämen. Scheint sie nicht dabei oft hart und grausam, die Lebensführung unseres Gottes, des Gottes, der die Liebe ist, des Vaters der Barmherzigkeit? Aber wir werden doch nur entdecken, dass diese Grausamkeit dazu gedient hat, das schlafende Leben zu wecken, das innere, bereits geweckte Leben auf eine viel nähere Stufe zu seinem Urheber zu bringen. Und da soll hier jetzt ein Sachverständiger zu Wort kommen, nämlich Hiob. In der Tiefe seiner Drangsal ruft er aus, im Kapitel 30, »Du hast dich mir in einen unbarmherzigen Feind verwandelt. Mit deiner gewaltigen Hand widerstehst du mir. Du setzt mich dem Sturm aus, lässt mich dahinfahren, lässt mich vergehen in Unruhe.« In der Luther-Übersetzung steht hier, »Du hast dich mir verstellt in einen grausamen.« Und es hat deswegen nicht gefehlt an Gläubigen, die gemeint haben, das Buch Hiob hätte nie in der Bibel stehen sollen. Aber wäre das nicht mit der größte Verlust im Alten Testament? Vor allem, wenn es um das Verstehen von Gottes Wegen mit seinen Geliebten geht. Es darf uns ja nicht beirren, wenn wir vieles nicht verstehen, wenn wir im Finstern wandeln eine Zeit lang. Unsere Seligkeit, die besteht doch in einem ununterbrochenen persönlichen Umgang mit Jesus im Geist. Uns fehlt natürlich dabei das Schauen. Und deshalb müssen wir daran gewöhnt werden, dass wir den Herrn Jesus immer im Glauben haben. Und damit unser Glaube geübt wird, sendet uns Gott eben allerlei Prüfungen. Die sind allerdings auch dazu geeignet, dich von Gott wegzuziehen, dir Gott wegzunehmen, dich vom Glauben abzubringen, wenn du dich nicht ganz festhältst an ihn. Aber bleib nur dran an ihm. Und du wirst sehen, den Frommen geht das Licht auf in der Finsternis, von dem Gnädigen, Barmherzigen und Gerechten. So steht es im Psalm 112, Vers 4. Und alles mag noch so ungewiss, es mag noch so dunkel aussehen, aber das Licht wird immer wieder hervorbrechen, auch mitten in der dunkelsten Nacht deiner Seele. Das steht im Psalm 97, 11. Dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen und Freude den frommen Herzen. Und wenn wir jetzt wieder den Blick auf Abraham richten, werden wir auch bei ihm ein weiteres Stück sehen, wie Gott sich offenbart und wie dabei die edelsten Perlen des Glaubens im Herzen Abrahams erscheinen, wie sie geschliffen und auch zum Teil erst geschaffen werden. Hier sprudelt eine belebende Quelle des Trostes aus dem Wort Gottes und wir dürfen mit frohem Mut zu diesem Text hinzutreten, und damit auch unsere persönliche Lebensführung in ähnlicher Weise freudig erwarten. Der Text beginnt ganz typisch, in den verschiedenen Übersetzungen heißt es, nach diesen Geschichten oder nach diesen Dingen. Und bei Schlachter heißt es, in 1. Mose 22, und es geschah nach diesen Begebenheiten. Da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham! Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer dar, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel. Und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak, und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, den ihm Gott genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten. Und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand. Und sie gingen beide miteinander. Soweit der Text. Nach diesen Begebenheiten, vieles war ja geschehen, der Auszug aus Ur in Chaldea, der Tod des Vaters in Haran, die Geburt Isaaks war geschehen nach langem, langem Warten. Gott hatte seinen Bund mit Abraham aufgerichtet und es waren ja noch auch andere Dinge geschehen, die sowohl von Abraham als auch von Sarah ausgegangen sind. Zweimal waren sie selber knapp daran, die Geburt Isaaks zu verhindern. Mehr als eine schwere Zuchtrute haben sie sich gebunden und vieles andere kennzeichnete diese Begebenheiten, diese Dinge, diese Geschehnisse, von denen es hier heißt, nach diesem allen. Ja, das müssen wohl auch wir sehr ernst nehmen, denn auch wir stehen ja persönlich an demselben Punkt, an derselben Markierung. Auch für uns heißt es immer wieder, nach diesen Begebenheiten in deinem Leben. Da müssen wir in gottergebener Dankbarkeit innehalten und unsere Augen zu Gott erheben in vertrauensvoller Erwartung dessen, was bleiben wird und was verändert werden wird von ihm. Für Abraham waren die letzten Jahre eher stille Jahre geworden. Isaak war inzwischen zu einem jungen Mann herangewachsen und man hätte nun denken können, nach all den Kämpfen käme jetzt für Abraham schon langsam der leise Schritt aus dem Land des Glaubens in das Land des Schauens. Viele der älteren Glaubensmenschen denken ja so oder ähnlich. Sie wissen sich jetzt auf der geruhsamen Zielgeraden und legen geistlich die Hände mehr und mehr in den Schoß. Sie meinen, wenn sie jetzt weiterhin täglich brav ihre Bibel lesen, und weiter die Sonntagsversammlung und die Bibelstunde besuchen, ein Gebetsleben führen und brav mitsingen, dann ist Gott ganz zufrieden mit ihnen und so hoffen sie darauf, eines Tages ganz ruhig in ihrem Nest verscheiden zu dürfen. Auch Hiob hatte das vor, in Kapitel 29, 18 steht es. Sie haben sozusagen Schild und Schwert an die Wand gehängt. Dass Abraham aber nicht so dachte, das war ganz bezeichnend für den Patriarchen. Deshalb zieht auch diesbezüglich das Wort Gottes den Schluss für uns, seht auf Abraham, euren Vater. Denn seine Einstellung, die war wie die eines Kapitäns, der auch bei stillem Wetter jeden Augenblick für den Sturm gerüstet ist. Wenn es nicht so gewesen wäre, dann wäre sein Schiff jetzt gekentert. Denn jetzt kam ein Sturm herauf, der alles bisher Dagewesene wie ein Kinderspiel ausschauen ließ. Das Erste, was uns an ihm hier auffällt, ist uns von Jesu Reden her auch gut bekannt. Seine sehr wachsame Einstellung. Es ist ja keinem Gläubigen, keinem Gotteskind hier auf Erden verheißen, dass die momentane Ruhe, die Stille, der Friede von ungebrochener Dauer sein wird. Unsere Erfahrung hat uns doch alle etwas ganz anderes gelehrt, es sei denn, wir wären inzwischen völlige Ignoranten geworden oder erst seit 5 Minuten wiedergeboren. Und das Zweite zeigt uns, dass wir noch sehr viel zu lernen haben, vor allem wenn wir der Meinung sind, dass wenn wir eine oder zwei Anfechtungen siegreich bestanden haben, dann seien weitere Siege die ganz logische Folge oder es werde ja gar nicht mehr zu weiteren Kämpfen kommen in der nächsten Zeit. Nein, das war Abrahams Einstellung nicht und das werden wir gleich sehen. Ein Kampf, eine Anfechtung, eine Überwindung, wohl bestanden, das macht's ja nicht. Und waren es auch viele Kämpfe, alle wohl bestanden, das macht's aber auch nicht aus. Solange wir hienieden in der Fremde wandeln, gilt uns das Wort, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle, so 1. Korinther 10, 12. Erst wenn wir glücklich vor dem Thron Gottes stehen, erst dann wird diese Warnung nicht mehr ertönen. Die Alten haben da einen Spruch gehabt, der klingt heutigen Ohren vielleicht lächerlich. Er war aber bei Weitem schlauer als unsere heutige gesamte Generation. Sie haben gesagt, auf das kein sicheres Wesen aufkomme. Und ist es nicht so, gerade in unseren Tagen, dass wir uns nicht selten wundern über etliche, die wir für erfahrene und erprobte Christen gehalten haben, die aber auf vieles hereinfallen und anderen dadurch schwere Ärgernisse zufügen. Wir hatten das nicht erwartet von ihnen und sie selber hatten das auch nicht von sich gedacht. Ja, was war denn die Ursache? Sie waren sicher geworden. Sie hatten die Wachsamkeit außer Acht gelassen. Statt sich einzulullen in die unkluge Idee einer Unverlierbarkeit ihres Gnadenstandes, hätten sie lieber im Auge behalten sollen, dass unser inneres Leben nur so lange wirklich Leben ist, solange etwas aus Christus in uns strömt und dass wir die Verbindung unserer Herzen zu Christus offen halten müssen und, viele werden es gar nicht gerne hören, dass wir fort und fort den Heiligen Geist und den väterlichen Weingärten an uns arbeiten lassen müssen und dass wir uns selber gegenüber und auch äußeren Einflüssen gegenüber niemals die Waffen niederlegen dürfen. Wir wissen ja von Gideons Schar, dass sie von Gott deshalb zahlenmäßig extrem reduziert wurde. Die Alten haben nur noch ein anderes Wort gehabt, das heißt, die Sicherheit ist der Anfang des Falles. Die Tüchtigkeit ist der Anfang des Verfalles. Wohlgemerkt, Abrahams Alter war zu jener Zeit schon weit jenseits der 100 und das hat seine eigenen Tücken. Von vielen Älteren wird viel zu spät oder gar nicht mehr erkannt, dass das Alter ganz neue Gefahren mit sich bringt, die dann von einer problematischen Selbstzufriedenheit noch gefördert werden und dass damit die Sünde jetzt in neuen Formen und Gestalten ins Herz dringt. Ob es jetzt der Geiz ist, oder sei es die pharisäisch harte Beurteilung jüngerer Menschen, oder die Vergötterung der vergangenen guten alten Zeit, oder bei anderen ist es ein heftiges Misstrauen, besonders bei den Schwerhörigen, oder sei es eine kindisch aufrechterhaltene Eitelkeit über die eigene unverwüstliche Schönheit, Jugend und Gesundheit, oder das Gegenteil davon, die Verzagtheit über die aufkommenden Beschwerden des Alters und das Murren darüber. Bald trifft mehreres von diesen Dingen zu, manchmal sogar alles zugleich. Aber all diesem war der alte Abraham, wie es scheint, glücklich entronnen. Aber da war andererseits doch eine Sache, vielmehr eine Person, an der er über die Maßen hängen musste, Isaak. War er ihm doch durch ein Wunder Gottes geschenkt worden. Und beinahe möchte man sagen, selbstverständlich richtet sich die Prüfung Gottes nun auf diesen Punkt. Sollen ja, dürfen wir hier das Wort zitieren aus Sprüche 10, 24, was der Gottlose fürchtet, das wird ihm begegnen, und was die Gerechten begehren, das wird ihnen gegeben? Ja, ich denke schon. Denn woran wir hängen, über die Massen hängen, das ist unser wirklicher Gott. Und wir laufen Gefahr dort, gottlos zu werden. Das ist für manche Glaubensschwestern ihre Familie, die für sie zur Zielverfehlung wird. Das ist vielen Brüdern ihre Freizeitbeschäftigung, die Technik, das Fahrzeug oder anderen das Geld oder das Hobby. Und hier setzt die Gottlosigkeit an. Und es kann nicht anders sein, als dass Gott sein Augenmerk und sein Eifern speziell darauf richtet. Wenn so etwas von Menschen auch gut kaschiert wird von den Gläubigen, es ist aber ja nichts Schlechtes an der Familie an sich und an vielen Dingen für sich, sehen sie ja gut. Aber wenn Gott einen Menschen zu prüfen beginnt, dann kann das ja nur die Absicht haben, so wie alles, was Gott tut an den Menschen, er zielt nur auf das eine, dass er den Menschen näher zu seinem Herzen bringt, ihn tiefer in seine Liebe zieht, damit er die Fülle seiner Gnade noch reicher über diesen Menschen ausschütten kann. Und Gott will alles in allem sein bei dir und bei mir. Damit das aber gelingt, muss der Mensch leer von sich selber sein, muss geschieden sein von sich selber und das auf jeder Stufe seines Lebens immer wieder aufs Neue. Anders ausgedrückt, es kann ja nur das Herz die Liebe Gottes voll genießen, welches Gott über alles und vor allem anderen liebt. Stellt uns Gott also auf schwere Proben, dann hat er vornehmlich die Absicht, dass er uns Klarheit verschaffen will über unseren eigenen inneren Stand. Und dann will er uns dahin bringen, dass wir uns zur Gänze entscheiden für ihn und dass wir uns innerlich von allem trennen, was zwischen uns und Gott steht. Die Kraft dazu, die will und die wird er selber den Aufrichtigen geben, die ihn wirklich suchen und lieben, auch unter den furchtbarsten Proben. Das ist für uns eine ganz wichtige Erkenntnis, dass Gott gerade auf dem Weg der Versuchung die Seinen der Vollkommenheit entgegenführen will. Betrachten wir das vielleicht an einem leicht verständlichen Beispiel. Da ist ein, sagen wir, 8- oder 9-jähriger Knabe. Und dieser Knabe wird nun von einem älteren Spielkameraden angestiftet, seinem Vater Geld zu stehlen. Wobei jener ihm versichert, dass nichts leichter ist als das und das täten doch alle Kinder und er solle doch überlegen, welch schöne Dinge er sich dann leisten könnte. Bleibt der 9-Jährige dabei aber fest und weist den Versucher zornig und entschieden zurück, dann haben wir jetzt nach dieser Versuchung einen Knaben vor uns, der nicht mehr derselbe ist, der er vorher war. Er ist dabei nämlich nach allen Seiten hin gewachsen. Erstens hat er sich selber besser kennengelernt. Zweitens, seine sittliche Kraft und seine loyale Willenskraft ist wesentlich gestärkt worden. Und drittens, seine Gemeinschaft mit dem Vater ist enorm gewachsen. Egal, ob der Vater von dem ganzen Vorgang etwas erfährt oder nicht. Ja, zurück zum Text, zu den einzelnen Versen jetzt. Im Vers 1 steht, und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham. Und er antwortete ihm, hier bin ich. Das war nach diesen Begebenheiten. Da sind inzwischen ungefähr 30 oder 31 Jahre vergangen und es muss damit auch das Alter des Isaak sein. Übrigens, es ist bereits das 8. Mal, dass Gott dem Abraham erscheint. Und seine Antwort, hier bin ich, Hebräisch Hineni, ist das einzige Wort, das Abraham in dieser ganzen Sache zu Gott spricht. Hier und im Vers 11, wo der Engel des Herrn ihn zurückhält von der Schlachtung des Isaak. Auch dort heißt es Abraham, Abraham, und darauf folgt wieder, hier bin ich. Das zeugt davon, wie sehr Abraham gerade am Höhepunkt seiner Erprobung aufmerksam und empfänglich war für das Wort Gottes. Vorher war er ja nicht immer so treu gewesen. Hier aber zeigt er höchste Konzentration auf Gott und sein Wort. Und alleine das zeigt schon den Wert der Prüfung. In unserem eigenen Leben kann und darf es nicht anders sein. Hier bin ich. Das ist ein kurzes Wort. Das ist sehr wenig. Angesichts des Schmerzes ist es viel. In jedem Fall ist es genug, denn es drückt genau den Sinn aus, den Gott bei uns sucht. Ist es nicht adäquat, zur Antwort des Paulus, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Heißt es nicht, meint es im Grunde nicht, ich stehe zu deiner Verfügung, ich bin selbstverständlich einverstanden mit all deinen Gedanken, oder wie Terstegen es ausdrückt, alles in mir schweiget, ehrfurchtsvoll sich vor dir beuget, und bedeutet es nicht, befiehl doch, was du willst, und nimm an dich, was da ist. und auch tu, was du willst mit mir, werde ich nur zugerichtet zu deinem Preis und Zier. Ja, das ist ohne Zweifel die richtige Stellung Gott dem himmlischen Vater gegenüber. Nun aber zum Vers 2, der ist besonders bemerkenswert. Und er, nämlich Gott, sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak. Hier also kommt der Befehl. Allerdings kommt er in einer Weise, die ihn Wort für Wort immer schmerzhafter macht. Und beachten wir die Schritte, wie Gott auf sein Ziel zugeht, wie er den Isaak näher und näher definiert. Die Situation verlangt immer mehr nach Hiobs Ausruf, denn das Schreckliche, das ich befürchtet habe, ist über mich gekommen und wovon mir graute, das hat mich getroffen. Gottes Worte fallen wie Beile ins Herz des irdischen Vaters. Jedes Wort ist ein Messerstich und kein Bibelleser kann sich jetzt des Vergleichs erwehren mit der schwersten Parallele dazu im Universum und in der Geschichte dem Gotteslamm. Und wenn wir genau hinhören, Stück für Stück, Wort für Wort, dann wirkt es geradezu, als spräche Gott zu einem Spiegel, bis auf den Namen. Erstens, nimm deinen Sohn. Zweitens, deinen einzigen Sohn. Drittens, den du lieb hast, den Isaak. Und zwei Worte stechen hier noch dazu speziell hervor, das Wort einzig. Denn damit wird die Einzigartigkeit des Isaak hervorgehoben, als der verheißene Samen, als der Hinweis und das Bild auf Christus, im Unterschied zu Ismael, wie wir auch im Galaterbrief nachweisen konnten letztes Mal. Das Wort, das zweite Wort ist Liebhaben. Das kommt hier zum ersten Mal in der Bibel vor, in Kapitel 22 des ersten Buches. Nun weiter zum zweiten Teil dieses Verses und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer da auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Na, wir wissen, dass das der spätere Berg Zion war, zu dem er aufbrechen sollte. Für das Wort geh hin steht im Hebräischen die ganz gleiche Form wie damals in 1. Mose 12,1, als das Wort an ihn ging. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus. Aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und die Prüfung, geh hin und opfere ihn dort als Brandopfer, die hat ja zwei Ziele. Sie sollte zeigen, ob Abraham seinen geliebten Sohn tatsächlich opfern würde, und sie sollte zeigen, ob er damit auch seinen einzigen Sohn opfern würde, mit dem ja der abrahamitische Bund stehen und fallen musste. Isaak, dieser Name, aus dem Mund Gottes, da kommt jetzt alles hoch in Abraham, das jahrelange Harren, das Glauben, das Flehen, das Beten, das Schreien und das Lachen, menschlicherseits. Und es ist bezeichnend, dass in der ganzen Begebenheit die Mutter nicht mit einem Wort erwähnt wird. Sarah hat weder am Beginn Platz, noch bei der glücklichen Heimkehr der beiden. Es ist eine betont auf Vater und Sohn bezogene Sache, so als hätte Isaak nur einen Vater und gar keine Mutter. Worauf das hinauszielt, ist uns allen wohl klar. Was aber verlangt der, den wir alle als den Vater der Barmherzigkeit kennen, von Abraham? Den einzigen opfere, den du lieb hast. Bei vielen ist es so, dass wenn man ihnen das Einzige nimmt, dann wird alles andere für sie dadurch nahezu wertlos. Ja, bei vielen definiert sich im menschlichen Herzen, in konzentrierter Einbildung, die gesamte Beziehung zu Gott über so ein Einziges. Nimmt er es weg, lässt es zunichte werden, dann sind sie enttäuscht, dann gehen sie weg. Es kann durchaus sein, dass es das Datum deiner Bekehrung ist oder der gute Prediger oder das einmalige Erlebnis oder eine frühere Bewahrung oder der Mann oder die Kinder. Freilich ist solches Tun auch irgendwie ein dankbares Verhalten Gott gegenüber, aber es ist doch das Einzige, was sie bei ihm hält. Und daher kommt, dass viele keine Zeit haben für Gott. Und keinen Zug zu den Geschwistern haben. Vor allem aber steht damit spätestens nach einiger Zeit dem einzigen Gott und seinem einzigen Sohn ihr einzigartiger Götzendienst im Wege. Und das zu erkennen und zu befürchten, das wäre schon ein Zeichen geistlicher Gesundung. Nämlich zuzugeben, dass etwas Einziges zwischen Gott und mir stehen könnte, dass es gar nicht viel ist, was mich bei ihm hält. Wohl dem, der sein einziges von sich aus in den Tod gibt, um alles zu ererben. Denn der Allmächtige barmherzige Gott, der hat mit Recht ein einziges, und das ist sein Sohn. Es geht ja hier nicht um ein Universum bei uns, es geht nicht um eine Erde oder um Menschen oder um Engel und Begriffe, nein. Gottes heftiges Begehren und Streben ist einzig auf seinen Sohn gerichtet. Und damit ist unsere Errettung die größtmöglichste und die beste geworden, weil wir in seinem Sohn sein dürfen, angenommen, erlöst und erkauft im Sohn. Es hätte uns nichts Besseres, nichts Schöneres und nichts Göttlicheres passieren können. Und das ist mit ein Grund, warum Gott uns immer zu seinem Sohn zieht. Also zurück zu Abraham. Was bei ihm nun sichtbar wird, was jetzt folgt, ist sein Gehorsam. Jetzt glaubt er, obwohl er derzeit nichts zu sehen imstande ist, wie wohl er vorher den vollen Segen der erfüllten Gottesverheißung vor Augen hatte. Jetzt aber, jetzt geht es in die Finsternis. Jetzt beginnt eine Tiefe, die nächste zu rufen. Da lesen wir, da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel. Und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, den ihm Gott genannt hatte. Dieses Wort Abraham stand früh auf, das kennen wir schon aus dem Kapitel davor. Und zwar von der Ausweisung Ismaels, der ja nicht erben sollte mit dem Sohn der Freien, wie Galater 4,30 betont. Abraham zeigt mit diesem entschlossenen Frühaufstehen dort wie da, dass seine Entscheidung gefallen war. Auch in diesem Fall war sein erster Gehorsamsschritt, er stand früh auf und er handelte. Ist uns das bewusst, warum das so genau verzeichnet ist? Wie ist es, wie steht es denn da um dich und mich? Wenn Gott einen Gehorsamsschritt von uns verlangt, stehen wir da früh auf oder zögern wir? Überlegen wir, wägen wir ab und bleiben auf unseren Häfen liegen wie Moab, von dem die Bibel sagt, weil ihn nie jemand umgewendet hat, deshalb ist ihm sein Geruch geblieben. Ein Wohlgeruch wurde es aber nicht. Gott der Vater wusste seit jeher, dass sein Sohn, unser Herr Jesus, dort in der Nähe des Berges Moria von ihm geopfert werden würde. Und von jeher trägt der Vater also diesen Schmerz, dieses Opfer im Herzen und erst recht die Freude über seinen Sohn, dessen Liebe so groß ist wie die seine. Wir wissen von dieser Tatsache aus Offenbarung 13,8. Aber welches Licht wirft dieser Umstand jetzt auf unseren Gehorsam? Stehen wir früher auf und schreiten wir festen Herzens zur Tat? In Jakobus 1,22 wird uns gesagt, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Oder Matthäus 7,24, die Worte unseres Herrn, darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf den Felsen baute. Die nächsten der sieben Gehorsamsschritte Abrahams sind, er sattelte seinen Esel, er nimmt zwei seiner jungen Männer mit sich, er nimmt seinen Sohn Isaak mit sich, er spaltet selber Holz zum Brandopfer und er macht sich auf und er geht an den Ort, den Gott ihm genannt hat. Und dort kommt er am dritten Tag an. Somit muss angenommen werden, dass die Strecke bis dahin zwischen 80 und 96 Kilometer lang war. Doch nicht nur die Weglänge ist bemerkenswert, sondern auch seine eigene Tätigkeit dabei. Es tut ja keiner etwas außer ihm selbst. Die anderen, die sind Statisten bei seinem Elend. Solches ist uns auch nicht unbekannt, oder? Abraham spaltet das Holz für das Opfer. Das war ja an sich die Arbeit eines Dieners, eines Sklaven, und Abraham hätte genug Personal gehabt dafür. Das zeigt uns aber andererseits, dass die Gehorsamsschritte, die Gott von uns verlangt, nicht auf andere abgewälzt werden können. Es hat ja nirgends geheißen, spalte Holz, sattle den Esel, nimm zwei Mann mit. Aber bei dem, was jetzt vor ihm lag, das wusste Abraham, war es nötig, selbst die Initiative zu ergreifen, und zwar überlegt zu ergreifen und dies nicht auf andere zu übertragen. Das ist eine ganz wesentliche Lehre aus diesem herzergreifenden Geschehen. Aber was ist im Laufe der Geschichte schon alles auf die Geschwister zugekommen, die vor uns lebten, auf die Väter und Mütter, die ihre Kinder verloren haben, wie Traugott Hahn und Friedrich Bodelschwing, die eigenhändig ihre Kinder beerdigen mussten, oder Ernst Modersohn, der am Grab seines lieben Werner selbst die Rede hielt. Und wie fühlt es sich an, heute in gläubigen Familien in Nordkorea, im Sudan, Im tiefsten Schmerz kann und wird Gott uns helfen, aber abwälzen werden wir nichts können von unserer Verantwortung. Es ist bemerkenswert, wie Abraham funktioniert. Bemerkenswert ist auch das Holz. Über die Frucht des hölzernen Baumes kam ja die Sünde in die Menschheit. Über jenes Holz, das Gott durch seinen Sohn geschaffen hatte. Dort ganz in der Nähe vom Berg Moria, an einem gespaltenen Holz, wurde Gottes Sohn ein Fluch. Um unsertwillen, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Dort auf dem Holz wurde der Sohn Gottes geschlachtet. So stand er dem Vater schon vor Grundlegung der Welt vor Augen, als das geschlachtete Lamm Gottes. Und sein vollkommenes Opfer steht dem Vater immer vor Augen zu unserer Errettung. Auch als Abraham damals mit seinem eigenen Sohn, mit dem Holz, mit dem Messer und mit dem Feuer schweigend nach dem Berg Moria zog. Wandle vor mir und sei ganz. Dieses Wort an Abraham, was hat das jetzt für einen Klang? Der himmlische Vater machte sich früh zu unserer Erlösung auf, sehr früh, schon bevor wir gesündigt hatten. Apropos Vater, einen Moment lang war ich versucht, diese Predigt von Vater zu Vater zu nennen. Ich habe es aber dann nicht gewagt. Denn mir ist bewusst geworden, wie sehr die Ehrfurcht in der Christenheit heutzutage schon verloren gegangen ist. Vor allem bei denen, die sich der Kenntnis des Wortes Gottes rühmen. Scheinbar sind deren viele, vor allem die Jüngeren, der Meinung, sie hätten sich das Vorrecht einer ganz besonderen Nähe zu Gott angelesen und münzen das jetzt in plumpe Vertraulichkeit um. So war es früher ja nicht. Allerdings die Zeiten, in denen die Kinder die Väter noch demütig mit sie angeredet haben, die sind längst vorüber. Obwohl bis Anfang der 50er Jahre gab es ja das noch vereinzelt in verantwortungsbewussten Familien hier. Na, wie klingt es, wenn wir heute lesen oder hören, was einmal völlig normal war? Verehrtester Herr Vater, ich wage es, Sie zu bitten. Klingt fremd, oder? Es gibt in Norddeutschland einen Grabstein, auf dem steht ein Gedicht. Das hat ein trauriger, aber dankbarer Sohn seinem Vater posthum gewidmet. Da steht, träufte mir von Segen, dieser Mann, wie ein milder Stern aus besseren Welten, und ich kann ihm nicht vergelten, was er mir getan. Aber jammern wir nicht der alten Zeit hinterher, und ich möchte jetzt auch gar nicht näher auf die vielen Patchwork-Familien und die erziehenden Singles unserer Tage eingehen, die sich oft die Zuneigung der Kinder mit verderblichen Geschenken erkaufen, weil sowohl die Gemeinsamkeit als auch die Zeit fehlt für eine liebevolle Erziehung. Von den unsinnigen neuen Formen von Ehe und Elternschaft einmal überhaupt abgesehen. Aber wenn die Kinder die Achtung und die Demut vor dem Vater und der Mutter nicht mehr gelernt haben, dann werden sie auch nicht in rechter Weise beten lernen, falls sie gläubig werden. Und deswegen hört man jetzt oft ein primitives, plump vertrauliches Anreden Gottes, in unseren Breiten sogar das verächtliche Foder. Zurück zu Abraham. Nach diesen Begebenheiten. Zu diesen Begebenheiten gehörte doch auch, dass Abraham es gewagt hatte, den ausgestreckten Arm Gottes über Sodom und Gomorra durch demütiges Gebet niederzubeugen. Wir kennen die einzelnen Sätze. Da steht, möge es meinen Herrn nicht erzürnen, wenn ich noch weiter rede. Und weiter, ach siehe, ich habe es gewagt, mit meinem Herrn zu reden. Und noch einmal, ach zürne nicht, mein Herr, dass ich nur noch diesmal rede. Ja, diese Einstellung, hier redet die Kreatur zum Schöpfer, hier redet der Unreine zum Heiligen. Das sind Grenzen und Abraham ist sehr bemüht, diese Grenzen einzuhalten. Und solch eine Einstellung muss auch die unsere sein und bleiben. Sie muss es bleiben auf unserem Weg im Gehorsam. Wir sahen es ja, auch wenn das Herz blutet. Abraham stand einmal mehr früh auf. Abraham spaltete das Holz zum Brandopfer seines Sohnes. Abraham sattelte den Esel, nahm das Messer. Lauter Tätigkeiten, auf die er zuvor nicht gekommen wäre von sich aus. Diese Sache, dieses Tun, ist einzigartig in der Bibel. All dies, was Gott verlangt von ihm, ist einzigartig. Kommt nur einmal vor im Wort Gottes. Aber so wird es auch dir und mir gehen. Einzigartig. Wirst du dann früh aufstehen? Wirst du das Brennholz spalten für dein Opfer, das Gott von dir verlangt? Du ahnst vielleicht schon, weißt es vielleicht längst, worauf sein Finger zeigen wird. Es mag uns aber immer ein Trost sein zu wissen, dass der allmächtige Gott und Vater uns etwas Größeres, etwas Besseres geben will für das, was er uns nehmen wird. Darum seien wir aufmerksam, seien wir gerne, seien wir ganz und seien wir gleich bereit, wenn Gott uns in die Prüfung ruft. Was für eine Situation ist das doch, was für ein Beginn. Abraham, hier bin ich. Nun ist er aber längst unterwegs, er geht diese schweren 90 Kilometer mit seinem Sohn, mit dem Holz und mit dem Messer. Und dann steht im Vers 4, am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Das ist die elementare Aussage seines Glaubens. Die ist so tief im Leid verwurzelt, wie sie gleichzeitig hoch in der Hoffnung angesiedelt ist. Dann wollen wir wieder zu euch kommen. Und er gebraucht tatsächlich hier die erste Person Plural. Wir, sagt er, wir wollen wieder zu euch kommen. Wir alle kennen die neutestamentliche Stelle dazu. Steht natürlich in Hebräer 11, Vers 17, durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde, und opferte den Eingeborenen. Er, der die Verheißungen empfangen hatte, zu dem gesagt worden war, in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken, weshalb er ihn auch als ein Gleichnis wiedererhielt. Ja, wir kennen die Stelle, aber wie weit ist unser Glaube oft entfernt von dem Abrahams? In Vers 6 im 1. Mose 22 steht, und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und sie gingen beide miteinander. Abraham muss davon ausgehen, ihm steht völlig klar vor Augen, dass sein Sohn auf diesem Holz sterben wird, das er ihm jetzt auferlegt hat. Aber Gott ist kein Mensch wie wir. Und dass er voller Mitgefühl ist, weit mehr als jeder Mensch, das ist uns schriftlich gegeben und auch völlig klar. Und apropos Mitgefühl, der himmlische Vater hatte seinem Sohn auch das Holz auferlegt, an dem er sterben sollte. Allerdings konnte Gott dort auf Golgatha von niemand zurückgehalten werden. Was ist mit dem Feuer, mit dem Messer, was hat das für eine Bedeutung? Ich lese uns dazu vier Verse aus Jesaja 53. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen, wegen der Übertretung meines Volkes, hat ihn Strafe getroffen. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen. Aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Und das ist der wahre Isaak, das ist der wahrhaft geopferte Sohn. In unserem Bibelabschnitt gehen sie jetzt gemeinsam zum Opferberg. Abraham und der Knabe, wie es heißt im Text. Der Knabe war damals über 30 Jahre alt und löst das im Hinblick auf den Herrn nicht eines der vielen Rätsel über die Zeitspannen in unserem Leben? Bevor nun Isaak zu sprechen beginnt, lassen wir den Sohn Gottes zu Wort kommen, der von sich sagt, ich bin gekommen, dass ich ein Feuer anzünde auf Erden. Was wollte ich lieber, als es brennete schon, aber ich muss mich zuvor taufen lassen mit einer Taufe, und wie ist mir so bange, bis sie vollendet werde. Wie ist mir so bange, dieses Bange, das war um deinetwillen und um meinetwillen, wir haben es verschuldet, dass dem lebendigen Gott auf dem Weg zum Berg bange war. Ist uns das bewusst, wir? Und so geht dort also diese kleine Karawane hinein in den dämmernden Morgen, Vater, Sohn und die zwei Jungen, ich möchte sagen, Zeugen, denn was waren sie denn anders? Der Esel, auch er, ein Bild der Erlösung, er trägt das Holz und den Proviant noch. Dem Vater wird nicht dann auch gewesen sein, für Essen zu sorgen, aber so ist es nun mal, auch in der größten Prüfung. die anderen höher zu achten, auch dann für sie zu sorgen, wenn das eigene Herz den Magen zuschnürt, das war schon immer die Aufgabe und das Wesen des gläubigen Menschen, auch in der größten eigenen Not. Und sie gehen nach Norden. Und bald schon erscheinen die Höhen des jüdischen Gebirges und Hebron kommt in Sicht mit seinen Palmen, die winken von Ferne, wie früher, als Abraham so lange unter ihnen gezeltet hatte. Ja, auch das gehört zum Glaubensleben, mit Schmerzen solch einen Weg zu gehen, auf dem man früher viel Herzerquickendes und Bewegendes und Schönes gesehen und erlebt hat. Ja, wie muss von unseren Vätern im Glauben ihr Weg in die damaligen Kerker unserer Heimat und in die Konzentrationslager erlebt worden sein? Der gleiche Regen feuchtet immer noch das Land, die gleiche Sonne trocknet das Grün und der gleiche Schnee bedeckt das Erdreich, die gleichen Vögel singen. Und du gehst an so einem Tag auf den irdischen Tod zu und auf viel Leid davor. Oder auch die russischen Geschwister, die der Rabe, das schwarze Regierungsfahrzeug, abgeholt hat, die dann jahrelang, Tag und Nacht, die verschreckten Gesichter ihrer armen Kinder im Gedächtnis hatten. Ein gewaltiges Elend, das sich so gegenteilig, so stumpf und so hohl dem bekannten äußeren Bild der Natur in der Heimat entgegenstellt. Wie viele gingen wohl zum Schafott in ihrer Heimat, zum im eigenen Dorf aufgerichteten Galgen, zur heimischen Gerichtslinde? Und wofür? Wofür? Wie tief wurde da oft das Verhältnis zu Gott hinterfragt, geprüft? Geht doch ein Vater sonst so gerne mit seinem Sohn wandern, zumal wenn der Weg durch eine Gegend führt, die schöne Erinnerungen wecken würde, wenn nicht. Es war da kein Baum, kein Dorf, kein Fels, kein Quell, den Abraham nicht gekannt hätte. Hier hat er ja den größten Teil der Jahre verbracht, seit er aus Ur in Chaldäa bzw. Haran hierher gekommen war. Oft und lange war er hier gewesen. Kommt uns nicht auch der Gedanke, dass Gott das absichtlich vorher schon so führt, als Gewöhnungsstrategie, als Zeichen seiner Liebe, bevor es für uns in die Tiefe geht? Wir entwickeln so zuerst eine positive Beziehung zu unserem Umfeld. Umgekehrt scheint es eher so, wenn das traumatische Erlebnis zuerst geschieht, dann werden Gegend und Umstände eher zum Denk- und Dankmal als zur idealisierten Geschichte. Jetzt also geht mit Abraham der Vorgeschmack des Todes mit. Durch die altbekannte Gegend. Und in solchem Fall weiß man sich kaum richtig zu verhalten, man ist wie betäubt. Im Grunde will man sich überhaupt nicht irgendwie verhalten. Da kann ich ja nicht mehr raus. Aber ich bin ja nicht allein. Die Mitreisenden, die Mitbetroffenen sind da. In welchem Gemütszustand immer. Und so will das eigene Verhalten jetzt vor Gott verantwortet sein. Schon um der Achtung der anderen willen. Otto Funke hat einmal eine Situation beschrieben, die ist typisch für viele solche. Da heißt es: Letzthin stand ich mit einem Mann vor der Leiche seiner jungen Frau. Sie war wenige Stunden vorher gestorben und sie sah noch so lieblich aus. Da kommt das dreijährige Töchterlein herzu und fragt: Vater, kann Mama noch nicht aufstehen? Sie muss mich gleich zu Bett bringen und mit mir beten. Oh, was ist da für ein Jammer durch das Gesicht dieses starken Mannes gezuckt und was für ein Stöhnen ging aus seiner Brust heraus, das werde ich nie vergessen, schrieb Otto Funke. Und weiter: von einem anderen Vater ist noch ganz anders die Rede. Eines seiner Kinder fragte ihn nämlich: Vater, was essen wir denn heute zum Mittag? Der Vater aber wusste, dass er weder heute Mittag noch heute Abend noch morgen den Kindern auch nur die geringste Krumme Brot mehr bieten wird können. Und dieser Vater ist über diese Frage wahnsinnig geworden. Zurück zu Abraham. Bald schon muss ihm eine zusätzliche Sorge in den Sinn gekommen sein. Was ist, wenn der Sohn zu fragen beginnt? Ist es nicht so? Wir ahnen, ja, wir wissen aus Erfahrung oft schon, was Gott demnächst zulassen kann oder wird. Oft ist daran ja auch unsere eigene Schuld beteiligt. Dann diktiert das Gewissen die Gedanken und unsere Befürchtungen. Und ein andermal ist es die Erfahrung. Oder dann wieder unser Pessimismus, nur in wenigen Fällen. Aber bleibt ganz aus, was wir längst vermuten und befürchten, dass wahrscheinlich bald kommen wird. Aber die Frage Isaaks, die sparen wir uns nun doch für die nächste Predigt auf, so Gott will. Durchaus denkbar wäre bei dem allen ja, dass Abraham große Teile dieses schweren Weges gesenkten Hauptes gegangen ist. Mag sein, Es ist deswegen der Hinweis vermerkt im Vers 4. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Dann aber am Ort der Trennung, und daher die zwei Zeugen, da kommt dieser so elementare Glaubenssatz von seinen Lippen. Mag sein, dass seine Stimme gezittert hat dabei, dass sein Herz gebebt hat, als er die Worte sprach zu seinen Knechten, als er das schwerste und hoffnungsvollste Wir seines Lebens hervorbrachte. Bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten, und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Und wir? Sind wir in der Lage, können wir hinwegsehen über alles Widrige, über alles Gefürchtete in unserer Prüfung, hinwegsehen auf Jesus? Wir?